Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen.
Hallo liebe Löwenfans. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum nicht Kevin Gerwin die Begrüßung übernimmt. Das hat einen speziellen Grund. Unsere Spezialausgabe, und zwar nicht mit Host Kevin Gerwin, sondern mit Gast Kevin Gerwin, wenn man so will. Deshalb einmal herzlich willkommen, Kevin, zu meiner Rechten. Ich hoffe, es ist für dich okay, auch interviewt zu werden, nicht der Interviewer zu sein. Das soll dich aber nicht am Babbeln hindern. Das wird es wahrscheinlich auch nicht.
Nee.
Bevor wir loslegen, wollten wir noch einmal Bezug nehmen auf unsere letzte verlorene Folge, wenn man so möchte, die ja leider aus technischen Gründen niemals on air gegangen ist. Da gibt es jetzt quasi 5 Personen, die diese Folge inhaltlich kennen. Als kleinen Trost haben wir für unsere Social-Media-Kanäle ein FAQ, wenn man so möchte, mit Mess Mensah Larsen aufgenommen. Das findet ihr auf unserem YouTube-Kanal und das soll auch ein bisschen Trost sein für das, was wir leider nicht ausstrahlen konnten. Und heute, wie gesagt, Kevin Gerwin als Gast neben mir, um ein bisschen die Wartezeit auf den kommenden Podcast, den dann wiederum du als Interviewer führen darfst mit Steffen Fäth, zu verkürzen.
Mhm. Du bist übrigens Carsten Krämer, das können wir auch mal kurz mal sagen.
Wolltest du inkognito bleiben oder was? Von meiner Seite auch willkommen. Ich hoffe, es ist angenehm. Es ist heute unser erster Versuch zusammen. Ich hoffe, der geht nicht gänzlich in die Hose, aber wir geben einfach mal unser Bestes und gebt uns Feedback. Wie immer dazu, erzählt Freunden, erzählt Familie, Kollegen und in dem speziellen Fall auch den Fans im Oberrang von dem Podcast. Und dann kommen wir im Prinzip auch schon zu unserer ersten Kategorie und die heißt bei uns Löwen Live.
Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen Live.
Kevin, die erste Kategorie bei uns Löwen Live ist immer so ein bisschen die sportliche Einordnung der aktuellen Situation. Und da ist kaum jemand so nah am Puls wie du. Deshalb darf ich dich einmal zur Turbulenzsaison bei den Löwen fragen. Wie hast du die letzten Wochen erlebt? Wir haben gerade unseren ehemaligen Cheftrainer Christian Andersson verloren. Martin Schwalb gibt heute seine erste Pressekonferenz, Neuvorstellung und ist dann auch direkt beim Spiel gegen Cuenca vor Ort. Mhm. Wie erlebst du das aus der ersten Reihe?
Ja, für mich ist es natürlich eine besondere Situation eigentlich oder eine vollkommen ungewohnte Situation, weil ja, ich ja durch Zufall wirklich genau in der Zeit gekommen bin, wo das Titelsammeln angefangen hat. In dem Jahr, in dem ich mein erstes Löwenspiel gemacht habe, haben wir den ERF Cup gewonnen und dann ging das immer weiter mit den deutschen Meisterschaften, mit dem Pokalsieg. Das heißt, ich bin es eigentlich überhaupt gar nicht gewohnt, dass es nicht läuft. Deswegen ist das für mich eine vollkommen neue Situation. Wo ich halt auch immer nur sagen kann, immer nur hoffen kann, dass die Fans diesen Kampf genauso annehmen, wie das die Mannschaft ja tun muss. Und das machen sie, wie ich finde, aber sehr, sehr gut. Ich glaube, so bitter das dann auch immer ist, wenn man dann, wenn es dann an persönliche Dinge geht, dass halt dann, ich sag mal, ein Kopf rollen muss, wie man es jetzt mal so schön sagen, so ist halt der Sport, glaube ich, dass es trotzdem eine richtige Entscheidung war. Und ich glaube auch, dass Martin Schwalb eine richtige Entscheidung war. Aber das wird sich noch zeigen.
Das ist so sicherlich auch eine Luxussituation, die wir die letzten Jahre erlebt haben, wo wir echt teilweise auf Wolken geschwebt sind, Spiele mit über 10 Toren für uns entscheiden konnten, ERF-Cup-Titel gesammelt haben, 2 deutsche Meisterschaften gesammelt haben, den Pokalfluch gebrochen haben und du warst immer live dabei. Wie erlebst du in solchen Situationen den Kontakt zur Mannschaft?
Ja, der ist eigentlich nicht anders, als er vorher eigentlich auch gewesen ist. Es kommt natürlich dann auch mal zu Situationen, wo man sich auch mal irgendwie aneinander reibt, wo man auch mal miteinander sprechen muss, wo man über gewisse Dinge einfach mal philosophieren muss. Das zeigt mir dann aber immer auch, dass die Jungs sich auch gerne mal meine Meinung anhören einfach, dass ich nicht nur der Typ bin, der da irgendwie am Rand da die Torschütze vorliest, sondern halt auch irgendwie, ja, da mich mit denen auch über gewisse Themen gut unterhalten kann. Klar ist natürlich, dass einem sofort auffällt, dass die Stimmung in der Mannschaft natürlich eine andere ist. Also ich glaube, ja, das ist jedem aufgefallen, nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch natürlich neben dem Spielfeld, weil die Lockerheit natürlich einfach weg ist. Aber ansonsten ist der Kontakt zu den Spielern natürlich noch genau der gleiche. Also man spricht mit dem einen ein bisschen vertrauensvoller, mit dem anderen halt nicht so, weil man halt einfach nicht so eng irgendwie ist. Ja. Aber im Großen und Ganzen hat sich eigentlich an dem Kontakt zur Mannschaft wenig verändert.
Also an dem Punkt wollen wir auch nochmal darauf eingehen. Wir möchten jetzt keine Details über die Vertragsbeendigung von Christian rausgeben. Da bitten wir um Verständnis. Sicherlich kommt heute auch nochmal auf der Pressekonferenz mit Martin Schwalb viel zur Sprache, wo es auch hingehen kann diese Saison, was er sich vorstellt. Aber das soll gar nicht Thema sein, denn was stellst du dir vor für den Rest der Saison? Was geht da noch so?
Ja, ich meine, am Ende, ich glaube, wir hätten dieses Jahr so gut spielen können, wie wir wollen. Ich glaube, den THW Kiel hätten wir dieses Jahr sowieso oder so nicht eingeholt. Das heißt, für mich persönlich stand in diesem Jahr sowieso nur der zweite Platz eigentlich zur Debatte, der die Vizemeisterschaft und natürlich auch mal wieder die Qualifikation für die Champions League. Ich hätte nicht gedacht, dass mir dieser verfluchte Wettbewerb doch ein kleines bisschen fehlen würde, aber das tut er. Ich meine, das Einzige, was uns gerade richtig böse wehtun kann, das ist die Schwarzmalerei, die ich gerade so ein bisschen beobachte. Ich hoffe, das ist jetzt vorbei, weil wir jetzt ein neues Kapitel in dieser Saison aufschlagen können, dadurch, dass Martin Schwalb da ist. Aber diese Schwarzmalerei, dieses, naja, dann sind wir jetzt irgendwie oberes Mittelfeld und so, das ist das, was uns am Ende wirklich wehtun kann. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt tatsächlich vorbei ist. Ich denke, dass wir die Qualifikation für den EHF Cup klar machen sollten. Das sollte auf jeden Fall das Mindestziel sein. Und was darüber hinaus noch geht, geht noch. Den EHF Cup gewinnen können wir mit Sicherheit auch. Da werden wir sowieso schon mit als Titelfavorit gehandelt. Also wenn wir am Ende den EHF Cup gewinnen sollten und uns auch für nächstes Jahr für den EHF Cup qualifizieren, ich glaube, dann können wir über diese Übergangssaison irgendwie einen Stempel machen.
Ja, gerade hast du es nochmal erwähnt. Im EHF Cup ist ja irgendwie alles drin. Melsungen verliert, Spiele, wo man eigentlich vorher gedacht hätte, die sollten sie regeln, ist jetzt quasi auch schon kurz vor ausgeschieden. Wir sind aktuell noch Tabellenführer der Gruppe, wollen das heute Abend auch bleiben. Hast du das Hinspiel in Cuenca gesehen?
Mhm. Ja, habe ich gesehen. Hat mir gut gefallen eigentlich. Mir hat auch im Übrigen, das sei ich ja auch mal ganz kurz erwähnt, unser Interimstrainer Michel Abda sehr gut gefallen, weil also ich kenne Michel ja noch als Spieler wir haben eine Zeit lang halt diese gemeinsame Leidenschaft Karlsruhe SC so ein bisschen geteilt und ich muss ganz ehrlich sagen, hat mir gut gefallen. Ich fand seine Auszeiten super, seine Ansprachen cool. Das war für mich das wirklich absolut Positive bei dem Spiel gegen Cuenca, aber mir haben auch unsere Jungs gefallen, allen voran Niklas Kirkelöcke.
Ja, wo sicherlich auch irgendwie ein anderer Drive drin war, hab ich jetzt so da rausgezogen. Und schaust du sonst jedes Spiel, oder? Macht Sky einen Strich durch die Rechnung?
Nein, ist eine schwierige... Nee, ich bin schon seit vielen, vielen Jahren Sky-Kunde. Also wirklich, ich glaube, ich komme schon auf fast 15 Jahre Sky oder Premiere. Also auf jeden Fall bin ich schon Sky-Kunde, da hieß es noch Premiere. Natürlich...
Geboren warst du 87, ist
das? 87, ja, aber ich weiß noch, dass ich habe eine Zeit in Berlin gelebt und dann habe ich mir in Berlin... war mir halt samstags nachmittags immer so langweilig und dann bin ich losmarschiert und habe mir einen neuen Fernseher kaufen wollen oder habe mir auch einen gekauft und dann steht da natürlich wie immer so ein Typ und sagt so, hast du auch Premiere schon? So, und da habe ich mich damals belabern lassen, aber ich bin tatsächlich seitdem durchgehender Sky-Kunde. Also ich kündige zwar immer auch fein, so dass die mich wieder ansprechen müssen, so wie sieht's denn eigentlich aus und mir wieder ein besseres Angebot machen, aber es liegt tatsächlich an was anderem. Ist ein bisschen Selbstschutz. Sag ich dir ehrlich, ich kann so Spitz-auf-Knopf-Spiele der Löwen kann ich im Fernsehen nicht gucken. Das geht nicht, weil ich dann...
Live aber dann teilweise auch berufsbedingt schon, ne?
Heimspiele sieht die Welt anders aus. Nee, das ist einfach auch wirklich, also ich gehe da so emotional mit, das ist teilweise echt nicht gesund. Dazu kommt dann ja auch, dass mein Terminplan ja auch eigentlich relativ voll ist, also so oft ergibt sich die Möglichkeit eh schon nicht. Aber es ist für mich schwierig. Also es ist wirklich schwierig. Also wenn ich wirklich, es kann auch wirklich sein, dass ich sage, okay, ich gucke jetzt ganz in Ruhe einen Film und dann gucke ich nachher, wie es ausgegangen ist, wenn wir jetzt gegen Flensburg oder in Kiel spielen, weil ich reg mich da zu sehr auf.
Es ist ein spannender Punkt, da kommen wir auch später nochmal intensiver drauf. Aber an der Stelle, wie weit ist man noch Fan und wie weit ist es Beruf?
Ja, bei den Löwen ist das eine fließende Grenze.
Muss es das auch sein? Oder?
Das muss jeder für sich selber irgendwie... entscheiden. Das muss jeder für sich selber irgendwie sehen. Ich finde, du musst ein großer Fan dessen sein, was du da verkörperst, weil für mich ist immer das größte Beispiel, wenn du willst, dass die Leute laut sind, dass die Leute aufstehen, dann kannst du dabei nicht sitzen bleiben. Also du musst, in meinen Augen musst du wirklich Fan von dem sein, was du tust, sonst kannst du es nicht so tun. Ja, so kann man das sagen. Also ich, wenn wir ein Spiel verlieren, gerade zu Hause, dann hinterfrage ich mich auch.
Boah, das ist ein Statement. Also gerade weil man ja schon zwar aktiv neben der Platte ist, aber jetzt doch nicht direkt auf die Spieler genau, ja, irgendwie einwirken kann. Aber Thema Fans, du hast das Spiel in Cuenca gesehen, die auch teilweise mega ausgerastet sind. Wie siehst du unsere Fans so in der SAP Arena? Ich meine, du kennst viele Spiele so auch als Gast in anderen Hallen.
Ja, ich finde unsere Fans super, weil ich ihnen eins wirklich ganz, 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 ganz hoch anrechne. Und das ist, dass sie wirklich eine Fairness haben. Das ist mir immer ganz persönlich total wichtig. Also es gibt ja wirklich Clubs in der Handball-Bundesliga, die denken, sie hätten die Fankultur im Handball erfunden. Speziell im Norden und Nordosten soll es da so Standorte geben. Und wenn ich dann halt da so ein bisschen sehe, dass es da auf einmal irgendwie ja Ultras und das ist nicht Handball in meinen Augen, ist das nicht Handball. Und was ich an unseren Fans so wirklich toll finde, ist, der Fanblock, der Stehblock ist immer da, ist immer voll, macht immer Stimmung. Aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, ist bei uns halt die ganze Arena mit dabei. Das heißt, keiner ruht sich dann irgendwo noch aus, ja, zumindest keinen, den ich irgendwo sehe. Und das ist mir brutal wichtig, dass unsere Fans sich da mitreißen lassen. Und das schönste Kompliment, und ich glaube, es ist vielen gar nicht mehr aufgefallen, aber das schönste Kompliment, das unsere Fans, das unsere Arena bekommen hat, das war nach der Niederlage gegen Flensburg, wo der Flensburger Trainer Mike Machulla in der Pressekonferenz sagt, ich bin stolz darauf, dass meine Jungs hier heute in dieser Atmosphäre, in diesem Hexenkessel bestanden haben. Dass das mal ein Trainer aus Flensburg sagt, dafür hat er wahrscheinlich da oben an der Förde auch ordentlich einen auf den Deckel bekommen. Aber dass das ein Trainer aus Flensburg sagt, das hat mir schon viel bedeutet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das glaube ich. Aber du hast ja jetzt auch viel Kontakt zu anderen Sportarten. Sind so die Fantypen unterschiedlich oder merkt man ja, das schon voll irgendwie parallel?
Ja, Fußball ist für mich, ich komme grundsätzlich aus dem Fußball, aber ich finde eigentlich die Stimmung in Fußballstadien mittlerweile, das ist mir zu eintönig. Da gibt's den Ultrablock und die singen ihre Lieder. Singen Lied 1 bis 10, dann fangen die bei Lied 1 wieder an.
Wir schlagen das Gesangsbuch
auf. Ja, es ist ja schon ein bisschen so, ist ja auch gar nicht böse gemeint. Dafür sind es verschiedene Sportarten, dafür sind es verschiedene Typen, die sagen vielleicht, also ich höre ja auch ständig, ihr mit eurem Klatschpappenscheiß. Klatschpappen sind mittlerweile, also ich mache ja auch noch Basketball als die Live-Übertragung für die Basketball-Bundesliga, für Magenta Sport. Da gibt es in jeder Halle Klatschpappen. Das ist einfach so. In den Hallensportarten ist das einfach was anderes irgendwie. Ich bin auch dagegen, dass es in Fußballstadien diese Klatschpappen gibt. Das ist halt auch irgendwie lächerlich. Das klingt auch nicht.
Ja, die Kultur kommt
halt. Die Kultur ist halt eine andere. Aber auch wenn ich zu den Adlern gehe, ich gehe super gerne zu den Adlern. Ich bin schon seit frühester Kindheit tatsächlich, obwohl ich nicht aus der Ecke hier komme, Adler Mannheim-Fan. Und mit Sicherheit daran liegt, dass die halt einfach damals zu meiner Zeit, wo ich Eishockey wirklich gelebt habe, die erfolgreichste Mannschaft in Deutschland waren. Aber Fakt ist ja auch, bei den Adlern ist das dasselbe Prinzip eigentlich. Da gibt's diesen unfassbar großen Stehplatzblock und die machen halt ihr Ding. Aber der Rest der Arena guckt sich halt das Ganze so lange an, bis es halt irgendwann mal eng wird. Und das finde ich halt irgendwie, finde ich ein bisschen schade. Aber das ist, wie gesagt, das sind Eigenarten verschiedener Sportarten und die sollen denen ja auch belassen werden.
Ja. Kommt der Handball vielleicht einfach mehr übers Kollektiv, was ja auch ein schönes Signal ist, ne? Für den Zusammenhalt und auch für die Atmosphäre.
Ja, und es ist halt auch einfach das Freundlichere irgendwo auch. Also wenn ich mir das mal überlege, ich meine, beim Eishockey ist das jetzt auch nicht so, aber im Fußball, da ist so viel Gewalt, so viel Provokation, so viel Theater. Wenn ich mir überlege, dass in Hamburg beim DHB-Pokal Rewe Final Four, da war ich jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Mal und da sehe ich 2 Polizisten und die regeln am S-Bahnhof, sagen die den Fans, wo sie langlaufen müssen, damit sie heile zur Arena kommen. Und das sind für mich Dinge, die sind einfach, die gibt's woanders nicht. Im Basketball eigentlich auch noch. Da ist das ja auch ähnlich. Da könnte man so ein Final Four ja auch locker machen, aber stell dir das mal im Fußball vor, das ist ja unfassbar.
Ja, gerade nach dem, was man jetzt auch an den letzten Wochenenden so gesehen hat, mit Spruchbannern, sicherlich unsere Nachbarn aus Hoffenheim waren betroffen, immer wieder auch betroffen, Fanausschließungen und so, unvorstellbar im Handball.
Ich verstehe das, ja, es ist unvorstellbar, aber auch um zu dem Thema vielleicht kurz mal was zu sagen, man muss Hoffenheim nicht mögen. Also ja, ja, ist so. Ich meine, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen. Ich bin Schalke-Fan, bis der Arzt kommt, sage ich mal. Natürlich muss man diese Clubs, die auf einmal aus dem Boden sprießen, man muss ja den Club nicht mögen. Aber liebe Leute, es verbietet sich doch wirklich komplett einem Mann wie Dietmar Hopp. Der könnte ja auch sagen, oh, weißt du was, meine Milliarden, die finde ich so toll, da bleibe ich drauf sitzen und ihr könnt mich alle mal kreuzweise. Das macht der Mann aber nicht. Der Mann überlegt sich ja auch nicht nur, wie kann ich jetzt irgendwie einen Fußballverein hochhieven und mich da selber drin sonnen, weil so ein großes Ego hat er in meinen Augen eigentlich gar nicht. Also er ist ja nicht der in der ersten Reihe sitzt und sagt, hier, guck mal hier, das ist hier übrigens alles meins. Also wofür dieser Mann Geld ausgibt, das kommt allen zugute und er hat ja auch mit Hoffenheim auch ja ein Umfeld geschaffen, das Arbeitsplätze schafft, das wie gesagt, man muss Hoffenheim nicht mögen, die sind auch nicht mein Fall, also wenn ich da ins Stadion gehe, dann kriege ich auch einen Lachkrampf nach dem anderen, bis es da zum Anpfiff kommt, aber das muss man trennen und es verbietet sich für mich wirklich komplett so einen Mann direkt anzugreifen. Also wirklich, das ist für mich dann unterste Schublade. Aber sowas passiert halt im Fußball. Das gibt's woanders so in der Form nicht.
Dann lassen wir das Statement noch einfach so stehen, nochmal eine Lanze zu brechen fürs Benehmen auch im Stadion und auch gegenüber Sportfunktionären und Verantwortlichen von anderen Vereinen. Und dann machen wir doch mal den Bogen und kommen zu unserer nächsten Rubrik und die heißt bei uns Löwen haut nach.
Löwen haut nach.
Da wäre was vom Stuhl gekippt.
Du hast dich gerade auch ein bisschen erschrocken, oder?
Ich habe es aber auch nicht so laut gemacht. Du kannst das doch leiser machen, da ist doch ein Rädchen.
Ja, was Kevin gerade anspricht, wir sind nämlich heute zu Gast auch bei unserem Medienpartner RPR1, die uns netterweise ein Radiostudio zur Verfügung gestellt haben, um das hier nochmal auf ganz andere Füße zu stellen.
Ja.
Sonst ja immer in unserem Trainingszentrum in Kronau, heute mal ein bisschen auswärts unterwegs. Klingt aber geil, oder?
Klingt geil, aber mir fehlt der Billardtisch.
Da kommen bei dir wahrscheinlich auch ein bisschen alte Gefühle hoch. Du hast ja auch mal im Radio gearbeitet.
Ja, viele Jahre lang. 9, 10, ja, knappe 11 Jahre habe ich Radio gemacht. Ist auch eigentlich ein schönes Gefühl, mal wieder in einem Radiostudio zu sitzen.
War das schon immer irgendwie so dein Traum, was mit Medien zu machen? Oder?
Nee, nicht was mit Medien. Ich wollte schon, falls mein Cousin das gerade hört, der wird wahrscheinlich ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich tatsächlich früher mit meinem Cousin in der Gartenhütte von meiner Oma gesessen habe, mit zwei so Ghetto-Blastern.
Piratenradiosender hochgezogen.
Und dann, ja, quasi, so ähnlich. Also wir haben damals Radio gespielt. Also das ist natürlich, also wir haben das natürlich nirgendwo hin, das war ja damals technisch gar nicht machbar, aber wir haben da im Endeffekt stundenlang nachmittags haben wir irgendeinen Quatsch geschwallt und haben dann dazu die Musik irgendwie angemacht. Radiomoderator war immer schon das, was ich machen wollte, immer schon. Und das Gesicht meiner Mutter werde ich niemals vergessen, als ich damals zu ihr gesagt habe, ich breche übrigens jetzt mein Fachabitur für BWL ab, weil ich mache Praktikum beim Radio. Das war das erste Mal, wo sie richtig blöd geguckt hat. Das zweite Mal, wo sie richtig blöd geguckt hat, war...
Als das auch noch funktioniert
hat. Nee, es hat ja erstmal nicht... Das ist ja das Witzige. Erstmal hat es ja gar nicht funktioniert. Als Praktikant war ich überhaupt... Also das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Ist ja egal warum, aber das war halt nicht so ganz mein Ding. Unterordnen war damals nicht so ganz mein Ding. Das kann man so sagen, auch disziplinarisch. Aber Fakt war, das zweite Mal doof geguckt hat sie dann, als ich meine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik, also Bühnentechniker praktisch, auch noch abgebrochen habe und ihr gesagt habe, Mutter, pass auf, also ich habe jetzt ungefähr noch 8 Wochen Zeit, mir eine Wohnung in Berlin zu suchen und ich bin dann ja mit Sack und Pack nach Berlin gezogen. Mit 20, glaube ich.
Das ist sicherlich auch ein heftiger Schritt. Ich meine, du hast eben schon mal erwähnt, du kommst aus dem Ruhrgebiet, aus Hamm.
Ja.
Und dann in die große, weite Welt hinaus.
Ja. Ja, hätte ich früher, war früher immer einer von den Leuten, die gesagt haben, ich werde meine Heimatstadt niemals verlassen, weil das ist halt voll, ich liebe das da alles, aber als diese Möglichkeit da war, für so einen großen Sender, also ich war ja damals, hab damals die Morning Show von Jam FM moderiert, ein riesen Laden, nicht nur in Berlin, damals auch noch war neben Sunshine Live der einzige Sender, der noch, wenn du so ein bisschen Ahnung von diesen Receivern hattest, den du halt umstellen konntest, wenn du ein Sat-Receiver hast. Ja, kein Scheiß, da konntest du, klingt jetzt heute lustig, wir lachen da alle drüber, aber du konntest damals, wenn du, ich glaube, RTL 2 geguckt hast, dann konntest du den Ton umstellen um 3 Frequenzen und dann hast du so Jam FM gehabt. hast die ganze Zeit das Bild von RTL 2 gehabt, Frauentausch und Co. Und aber der Ton war Jim FM. Und das ging bei Sunshine Live im Übrigen auch. Und deswegen war Jim FM auch einer der wenigen Sender, die deutschlandweit gesendet haben. Das hat uns im Übrigen damals auch alle möglichen Stargäste nach Berlin geholt. Ja, obwohl wir eigentlich gar nicht die Riesenreichweite hatten.
Ich glaube, wir haben mit der Info gerade die komplette Millennial-Generation verloren.
Das kann gut sein. Lass bloß die Finger von dem Receiver, heute geht das nicht mehr. Ne?
Das macht einmal Bits und dann ist Feierabend.
Ja, heute in Zeiten von Digitalradios ist das alles ein bisschen einfacher.
Du hast gerade von den Stargästen gesprochen. Waren da so irgendwelche richtig großen Highlights dabei? Ja,
da war ein riesiges Highlight dabei, was ich dir erzählen kann. Das ist eine Story tatsächlich, die glaubt mir heute eigentlich kein Mensch mehr. Wir hatten damals eine Redaktionskonferenz und unser Redaktionschef, der John hat damals gesagt, ey, da ist so eine komische Perle, total verrückt, ist in Skandinavien gerade auf Platz 1 irgendwie und die kommt jetzt irgendwie nach Berlin und die fragen, ob die hier zu Gast sein darf oder ob die zu uns zum Interview kommen kann. Daraufhin hat unser damaliger Programmchef, der hat dann gesagt, so, ja, nee, das ist nicht unsere Musik, weil Jim FM war ja damals hier Black Music Only, also nur irgendwie Hip-Hop, R&B und sowas, wie ich es immer liebevoll genannt habe, brennende Mülltonnenmusik. Und dann ist dann haben die sich darüber so ein bisschen gebettelt, ja, aber ne, er hat so eine Story kurz erzählt, naja, er hat halt mal die Pussycat Dolls da gehabt und hat mit denen kein Bild gemacht und ärgert sich halt irgendwie heute noch, weil die jetzt heute halt berühmt sind und er möchte doch, dass diese Perle halt irgendwie kommt. Ja, ja, auf jeden Fall war dann der Deal, ja, die soll halt kommen, aber wir strahlen das wahrscheinlich nicht aus. Ja, ja, okay, alles klar. Ich war damals halt Morningshow-Moderator und sollte dieses Interview führen. Dann 3 Tage später, 4 Tage später fährt auf einmal so ein Van bei uns vor und wir hatten nebendran, also das Studio von Jim FM war in der alten Siemens Sommerresidenz am Wannsee, also das war eine riesige Villa und wir hatten halt im Keller halt unsere Studios. Und dann fuhr da dieser Van vor und dann steigt da eine Frau aus, die aussah wie ein fucking Vampir. Wirklich, die hatte irgendwie so einen Kragen, der ging so bis hier hoch. Und die kam da rein und wir alle so, ah, okay, was ist mit ihr los so? Dann ja, haben wir mit ihr so ein Interview gemacht, war auch irgendwie alles ganz witzig. Und dann hatte sie Bock auf einen Kaffee und weil unseren Kaffee in der Redaktion konnte aber keinem anbieten, also sind wir mit der tatsächlich eiskalt eine Straße weiter zu einem McCafé gegangen und sind mit der da Kaffee trinken gewesen. So, jetzt kann ich heute behaupten, das war Lady Gaga.
Ich fand die Dramaturgie gerade überragend.
Wenn du dir das jetzt überlegst.
5 Minuten durchgezogen und wissen nicht, worum es geht.
Ich hab's nicht, wirklich unfassbar. Ich habe damals zu meiner damaligen Freundin, die hatte ich am Telefon und abends, habe ich gesagt, weißt du was, du glaubst nicht, was hier heute los war. Hier war heute so eine Perle, Lady Gaga. Die ist völlig durch, die Frau, völlig durch. Aber ohne Witz, man weiß ja nie, was aus denen mal wird. Da gibt's sogar ein Bild von. Das habe ich auf dem Handy, das kann ich dir später mal zeigen. Allerdings sehe ich darauf noch ziemlich komisch aus. Ist halt lange her. Ist halt 10, 12, 13 Jahre her ungefähr. Und wir sind mit der tatsächlich beim McCafé gewesen. Also heute geht die wahrscheinlich nicht mehr in den McCafé.
Ja, für die es jetzt nicht wissen, Lady Gaga ist hinten raus ganz erfolgreich gewesen. Ne?
Findest du?
Kann man so stehen lassen. Waren da so aus der Sportszene auch Leute, die...
Nee, eigentlich weniger. Also klar, war viel Hip-Hop. Sido mal da gewesen. King Kool Savage war mal da. Also... Adam Sandler war mal da, das war auch ziemlich cool. Ich hatte damals auch eine Radiosendung mit Ichi und Chino von Culture Candela, was auch ziemlich cool gewesen ist. Ja, auch von den Comedians waren viele da. Hennes Bender, Ingo Appelt, mit dem habe ich mal eine Dreiviertelstunde mein Auto am Flughafen gesucht und der ist komplett cool geblieben. Also war eine intensive Zeit damals in Berlin.
Stark. Jetzt aktuelleres Thema, aber du hast das Glück gehabt, Uli Hoeneß zu interviewen.
Ja. Ja, war nicht so gut.
Wie wart ihr gewesen?
Ich halte sehr viel von Uli Hoeneß. Glaubt man nicht, als Schalker oder so. Aber Uli Hoeneß ist ein Mensch mit Rückgrat. Ich hatte halt das Glück, ich habe es zum Glück erst 2 Minuten vorher erfahren eigentlich. Also es war so, Leiter der Sendung sagt, pass auf, du hast übrigens Uli Hoeneß gleich in der Halbzeit.
Der Herzinfarkt gar keine Zeit, sich anzukündigen.
Ja, der Punkt war aber der. Also ich hatte Uli Hoeneß ja nicht zu einem Zeitpunkt, wo das irgendwie völlig egal gewesen ist, sondern einen Tag vorher hatte Jogi Löw, Müller, Boateng und... Wen hat er noch rausgeschmissen gehabt? Müller, Hummels, genau. Aus der Nationalmannschaft rausgeschmissen gehabt. Und ich wusste in dem Moment, das ist das erste Mal, dass irgendjemand Uli Hoeneß zu diesem Thema befragen könnte. Und ja, war lustig. Am nächsten Tag stand das Interview überall auf Bild.de und sonst was. war dann doch ganz gut gelaufen, um das mit deinen Worten zu sagen.
Also ein heißes Pflaster mit Uli immer, aber...
War aber okay. Also er war wirklich nett, muss ich sagen. Also nett und auch sehr unterhaltsam, humoristisch. Also er hat viel gelacht während dieses Interviews, obwohl das Thema ihm, glaube ich, sonst wo gestanden hat.
Ja, das kann man vielleicht in dem Zusammenhang auch nachvollziehen.
Absolut.
Du bist ja eigentlich selber auch Fußballer.
Ja.
Lange aktiv gewesen.
Ja.
Man hat mir aufgeschrieben, dass, dass du Legenden zufolge mal erfolgreichster Torschütze warst bei einem UEFA-Sichtungsturnier.
Ja, das stimmt.
Blank gelogen, oder?
Nee, leider nicht. Nee, also tatsächlich nicht. Ich habe damals Stadtauswahl gespielt in Hamm. Muss es trotzdem ein kleines bisschen relativieren. Da lief einfach auch viel für mich. Es war damals so, also normalerweise bei uns in Hamm gibt's halt einen Verein, der halt in der Jugend alles überragt. Die spielen irgendwie, weiß nicht, ich glaube sogar Bundesliga, A-Jugend, Bundesliga oder was. Und mich haben sie halt damals, ich war wirklich die 1Z-Lösung gefühlt. Also die haben wirklich, denen waren alle möglichen Stürmer weggefallen für dieses Turnier. Bis am Ende irgendwann einer gesagt hat, weißt du was, in diesem komischen Atomkraftwerkdorf Üntrop, da läuft doch noch der eine rum, der zumindest immer ganz gut steht, wenn er einen Ball bekommt. Und dann haben die mich mitgenommen nach Polen. Świdnica hieß das, glaube ich. Das war so ein UEFA-Sichtungsturnier halt einfach. Das haben wir damals auch gewonnen. Und ich muss wirklich sagen, also ich habe in einem Spiel 5 Tore geschossen zum Beispiel, aber ich war von den fünf Toren war ich 5-mal alleine vorm Torhüter, weil meine Hintermänner so unfassbar gut waren, dass die sich nach 10 Minuten meine Laufwege drauf geschafft hatten und mir die Bälle da so durchgesteckt haben. Ich musste echt immer, also ich habe vor allen Dingen, ich habe noch 4-mal allein vorm Keeper gestanden, hab's noch verbockt. Also, aber trotzdem.
Meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, warum hat's nicht geklappt? Aber das war offensichtlich
nicht der Grund. Nee, das war ja damals, also das konnte ich schon einordnen. Dass das irgendwie, also ich war auch ein bisschen älter als meine Mitspieler, was halt daran lag, dass international gibt es da immer so Verschiebungen, also dann dürfen zum Beispiel in der B-Jugend, also ich habe schon A-Jugend gespielt eigentlich und das war aber, es wäre B-Jugend-Stadtauswahl gewesen, also war ich auch eigentlich ein bisschen älter als meine Mitspieler so, also ja, aber tatsächlich, grundsätzlich stimmt die Story, ja, das ist nicht gelogen.
Das ist beeindruckend. Du hast gerade schon mal erwähnt, Heimat Hamm, du hast dann aber doch den Schritt hier ins Badische geschafft, gemacht, wie man so möchte. Wie kam es dazu?
Ich bin dann damals in Berlin, ja, wie sagt man das?
Gekündigt worden.
Wie kann man das nett umschreiben? Ich bin gefeuert worden. Was einfach daran lag, dass meine Hörerzahlen damals nicht gut waren. Das ist im Endeffekt wie mit Christian Andresson. Und das ist auch gar nicht böse gemeint. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann muss man gehen. So läuft das auch im Radio. Und dann habe ich damals meine Klamotten packen müssen, was für mich erstmal hart war. Bin dann aber erst noch in Berlin geblieben, weil ich dachte, das wäre, ich war ja auch damals noch als Stand-Up-Comedian unterwegs. Und ich dachte, Berlin wird da das sein, was mir weiterhilft irgendwie. Und dann habe ich ein Angebot bekommen von einem Radiosender aus Karlsruhe. Der mich dann halt damals haben wollte und mir auch, was ich zu dem Zeitpunkt noch nie gemacht hatte, ein Volontariat angeboten hatte. Oh. Und dann war es mir dann doch wichtig, mal was auch in der Tasche zu haben, wo halt auch schriftlich steht, so, ja, hat mal was fertig gemacht in seinem Leben.
Hat auch mal was geleistet,
ja. Und dann bin ich dann damals nach Karlsruhe gegangen. Sollte nur eine Durchgangsstation werden. Ich wollte für kein Geld der Welt in Karlsruhe bleiben. Und habe auch damals...
Gut, ich will jetzt nicht sagen, es ist nachvollziehbar.
Nee, es ist für mich überhaupt heute...
Böser Humor.
Heute für mich, also wirklich nicht mehr nachvollziehbar, sag ich dir ehrlich, weil ich bin da so dermaßen hängen geblieben. Ich liebe diese Stadt, ist für mich die schönste Stadt in Deutschland.
Das ist ein Wort.
Und ich bin da nicht aufgewachsen. Also ich bin da mal unvermittelt reingegangen. Unvoreingenommen.
Du hast gerade kurz angesprochen mit deiner humoristischen Karriere. Da wäre man ja in Berlin eigentlich an einem besseren Fleck gewesen. War das so auch eine Entscheidung dagegen? Oder?
Nee, gar nicht. Das ist zu dem Zeitpunkt, wo ich das, also zu dem Zeitpunkt damals, konnte ich davon noch nicht leben. Ich war ja wirklich fernab von Gut und Böse, was irgendwie so Entscheidungen anging. Also das waren teilweise wirklich so, was ich heute gemacht habe, das war morgen schon wieder schlecht irgendwie. Und ich bin ja damals wirklich zum Quatsch Comedy Club gegangen und habe gesagt so, ey Freunde, ich möchte hier mal mitmachen, so nach dem Motto. Und durfte dann in dieser Talentschmiede mit Cindy aus Marzahn auftreten. Hab's dann im ersten Jahr, man musste da immer irgendwie unter die ersten beiden kommen, dann durfte man im nächsten Monat wiederkommen. Und das habe ich nicht geschafft, aber Ilka, also Cindy's richtiger Name, unter dem ist sie ja heute auch unterwegs und bekannt, hat dann gesagt, weißt du was, du bist schon ganz gut, aber komm halt nochmal wieder, also du brauchst noch ein bisschen. Und das, da ergab sich damals einfach irgendwie nichts. Also geschweige denn, dass man davon leben konnte. Und ich habe dann in Berlin hauptberuflich noch bestimmt 5 Monate als Barkeeper gejobbt. Beste Zeit meines Lebens eigentlich. War cool.
In welchem Club?
Nee, nicht in einem Club, sondern in so einem, ich habe das immer liebevoll Rumsitzladen genannt. Der hieß Palm Beach. War auch tatsächlich komplett mit Sand ausgelegt.
Das macht inhaltlich dann Sinn, wenn das Ding Palm Beach
heißt. In Lichterfelde war das. Palm Beach in Lichterfelde. War cool. War echt eine coole Zeit.
Du bist dann aber irgendwann auch nochmal bei Nightwash aufgetreten.
Genau, genau. Das kam dann so in der Folge halt. Ich habe dann von hier aus immer mal wieder noch versucht, Stand-up weiter zu betreiben. Also ich glaube, also wenn ich im Nachhinein auf meine Vita gucke, was ich im Stand-up-Dasein so alles gemacht habe, dann frage ich mich wirklich, wie das so kommen konnte, ehrlicherweise, weil ich mich auch wirklich nie wirklich für da so mega gut drin gehalten habe. Mhm. Aber das ging dann damals relativ schnell. Ich hatte dann so ein Management und dann die haben sich dann halt um meine Auftritte gekümmert und dann ging das dann halt in Richtung, ich war dann im Jahresfinale irgendwann beim Quatsch Comedy Club, dann war ich bei Nightwash und ja, hab halt diese Sachen dann mal so mitgenommen, war dann auch bei RTL, beim RTL Comedy Grand Prix habe ich dann mitgemacht. Aber das lief alles immer so ein bisschen so nebenher, also da habe ich auch immer echt viel Glück gehabt. Das war dann immer so ein bisschen, also wo andere Leute zu Castings gegangen sind, ich bin halt so ein übelster Casting-Feind, habe dann halt immer gesagt so, nee, also entweder ich mach das oder ich lass das oder ich mach das nicht. Und dann haben die gesagt, ja, dann machst du das halt.
Dann darfst du halt.
Ja, war wirklich ein bisschen so.
Lass den Mann doch arbeiten.
So etwa war das dann, aber da habe ich tatsächlich irgendwann mal ganz bewusst einen Strich drunter gezogen. Das ist immer noch schwer. So, also das scheinen einige Leute auch echt nicht verstehen zu wollen. Aber Stand-up ist nicht. Also es fehlt mir manchmal, weil es einfach ein unglaublich geiles Gefühl ist, wenn du in einem Raum stehst und da dein Zeug durchziehst und die Leute einfach lachen irgendwie. Aber nee, das war einfach nicht. Ich bin immer ein Freund davon. Entweder du bist in irgendwas richtig gut oder du lässt es halt sein.
Das ist auf jeden Fall wahr, weil du es gerade angesprochen hattest mit Stand-up. Du hast aber doch dann mal die Comedy-Show gemacht. Das ist ja nicht direkt Stand-up, aber es ist schon
sehr so geskriptet. Ja, war schon auch Stand-up. Ne? Ist halt immer auch eine Frage, wer anfragt. Also ja, es ist natürlich so, dass ich dann irgendwann, ich hatte schon, bevor ich den Comedy Grand Prix gemacht habe, hatte ich schon gesagt, ich will kein Stand-up mehr machen. Aber wenn halt RTL kommt und sagt, hier, du kannst bei uns 7 Minuten im Fernsehen Comedy spielen, das möchte ich den sehen, der sagt so, nee. Das war im Endeffekt bei ProSieben genauso. Da habe ich allerdings sofort gesehen, was sich da für mich für eine Chance ergab. Weil die Stand-Ups zu spielen war ja das eine. In dieser Show, in der Comedy-Show bei ProSieben. Aber das andere war halt einfach, zum ersten Mal in meinem Leben eine Fernsehsendung bei ProSieben auf dem Samstagabend zu moderieren. Weil meine Rolle da als Moderator relativ schnell sich rauskristallisierte.
Kristallisierte.
Das ist dann aber nochmal ein anderes Thema später gewesen. Aber das war dann schon so, dass ich dass mir relativ schnell gesagt wurde, pass auf, du sollst das Ding übrigens auch moderieren. Und da hat's halt bei uns oder bei mir sofort Klick gemacht. Also ich habe ja dann durchaus auch Leute, mit denen ich mich dann darüber beratschlage. Und dann haben wir damals sofort gesagt, okay, also allein die Chance zu haben, jetzt auch als Moderator mal wirklich diesen Step zu machen, eine ganze Staffel lang eine ProSieben Samstagabendshow zu moderieren, das war eigentlich der viel größere Schritt.
Beeindruckend. Generell, was du bisher schon angefangen hast, Radiomoderator, Hallensprecher, mittlerweile auch Podcast-Moderator, Comedian, Stand-Upper, aber du warst auch mal Musiker.
Na, nee, komm schon.
Wir haben nämlich ein ganz großes Juwel gefunden.
Das willst du jetzt nicht wirklich anfangen, das Thema, oder?
Wir dürfen schon, oder?
Ja.
Ich guck mal in die Regie, wir dürfen schon, ne?
Ich guck mal in die Regie, sagt er. Das haben wir mal einmal in der Regie, weil wir in einem Radiostudio sitzen. Da sagt er, ich guck mal in die Regie.
Ich finde, das klingt viel besser. Nichtsdestotrotz, aus dem Jahre 2011. Von daher ist das auch fast schon wieder entschuldbar. Lass ich mal das Stichwort Schlandine fallen.
Ja. Ja, lustige Geschichte. Soll ich es erzählen, oder was?
Das wär tierisch geil.
Guter Freund von meinem damaligen Manager, Axel, hatte sich den Begriff Schlandine, weil 2011 ist ja kein Zufall gewesen, da war die Frauenfußball-WM in Deutschland, unter anderem auch in Sinsheim. Und dieser Freund von meinem Manager damals, der hatte sich diesen Begriff Schlandine schützen lassen, weil er den irgendwie für erfolgsversprechend hielt und hatte eine Textilfirma in Gießen und wollte da T-Shirts rausbringen. Und dann ging es halt irgendwie darum, ja, wie können wir die vernünftig vermarkten? Es muss halt doch irgendwie was geben. Und dann hat der gesagt, weißt du was, ich habe da noch so einen Typen bei mir im Management. weil wir hatten tatsächlich auch mal darüber nachgedacht. Ich glaube, das hatte jeder schon mal in unserem Metier, auch so im Comedy-Metier, mal was in Richtung Mallorca zu machen. Weil es damals einfach auch, das war einfach on Vogue und so. Übergang
aber Fliesen wahrscheinlich auch.
Nee. Also ich habe großen Respekt vor den Leuten, die da auf Mallorca wirklich Erfolg haben. Und das war auch am Ende das, warum ich gesagt habe, so nee, das machen wir irgendwie alles nicht. Aber dieser eine Song, nämlich Schlandine, wir haben das damals kurz überlegt gehabt, ob wir das machen sollen, und ich fand das irgendwie lustig, ehrlicherweise.
Wir weil
auch. Ja, das ist mir schon klar, dass ihr das heute auch lustig findet. Olli Rogge hat das Ding übrigens mal gefunden vor.
Echt?
Ja, vor 4 oder 5 Jahren dachte ich, ich muss vor Scham hinten rüberfallen, weil Olli Rockisch auf einmal dieses Video bei Facebook postet und mich auch noch drauf verlinkt.
Boah,
und ich dann dachte, wie ist der denn jetzt bitte da drauf gekommen? Es war an sich sogar erfolgreich, weil dieses Lied war auf mehreren sogenannten Samplern, also auf so Compilations, also halt auf weiß ich nicht, die Hits für unsere Fußballmädels und so. Wir sind sogar nur zeitlich an den Ballermann-Hits vorbeigeschrammt. Da war schon der Deckel drauf, deswegen war dieses Lied da nicht mit bei.
Ich mir nachträglich gekauft, die CD. Aber sowas.
Es gibt eine CD, die kannst du auch heute noch, die kann man bei eBay kaufen. Also ich besitze zu Hause eine richtige CD. Und das ist schon sehr lustig, weil du guckst wirklich auf CD2, guckst du, dann geht das von oben irgendwie Tina Turner, da kommt irgendwie ein Song von Olli Pocher, dann kommen irgendwie die Toten Hosen und dann auf Platz 14 irgendwann Kevin Gerwin. Und das ist irgendwie freaky, ehrlicherweise.
Das ist ja quasi schon fast ein Atemzug, ne?
Ja, hier möchte ich auch mal festgehalten haben. Wirklich so Status Quo und Kevin Gerwin. Wirklich furchtbar lustige Geschichte eigentlich, wie das nachher. Es hat nämlich dann auch noch, und das ist aber wirklich im Giftschrank verschwunden, es hat danach noch einen Auftritt gegeben vom WDR. Der WDR hat mich angefragt, weil ich ja aus NRW kam, und die suchten damals den WM-Song für die Frauen aus NRW. Und da hat mich so ein Typ angerufen und hat gesagt, ey, pass auf, wir würden dich da gerne mal buchen irgendwie. Das ist so eine Sendung, mittags läuft die, wo wir eine Woche lang jeden Tag einen dieser WM-Songs vorstellen und dann dürfen die Zuschauer nachher abstimmen. Und ich habe gesagt, dir ist aber schon klar, dass ich nicht wirklich singen kann. Und dann meinte er, ja.
Das ist nicht aufgefallen.
Bla, 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 blub und so, ne? Ja, weil der Song ist ja schon wirklich mega hochwertig produziert worden. Also dieser Song ist geschrieben worden von mir, von Zippy Davids. Zippy Davids hat Mambo No. 5 geschrieben, unter anderem.
Oh.
Das ist der Herr Königseder aus München. Und Micha Kunzi. Micha Kunzi gehört zur Münchner Freiheit. Und die Münchner Freiheit hat auch einen Teil des Playbacks quasi eingespielt. Das heißt also, das Ding ist schon wirklich große Wege gelaufen.
Man muss auch sagen, das ist wirklich eingängig. Also wer mal die Muße hat, es auf YouTube noch zu finden.
Ich lösche es am besten gleich. Das gibt's überall.
Ich glaube, wir haben auch eine Version gefunden, die kam nicht von deinem Kanal.
Das gibt's auch überall. Tatsächlich kannst du auch bei Spotify und sowas, kannst das Ding heute noch, das ist noch komplett veröffentlicht eigentlich. Also das löscht sich ja nicht mehr so. Und dann auf jeden Fall kurz zurück, dann bin ich dann nach Düsseldorf gefahren zum WDR, und was mir halt nicht bewusst war, also ich sollte das live singen mit einer Band, und ich hatte diese Band sogar auch selber organisiert. Das war eine Band aus Pforzheim, ziemlich coole Jungs, die aber nach der ersten Probe schon gesagt haben, ey, okay, also wir müssen das irgendwie anders machen, weil das geht halt nicht. Und wir haben natürlich im Studio so viel dran geregelt, dass das irgendwie nach Musik klang, dass das Live-Singen halt irgendwie schwierig war. Was ich aber nicht wusste war, also ich sollte das nicht nur live mit Band singen, die Sendung war auch noch komplett live. So, und dann fahre ich da nach Düsseldorf, lad die Band aus dem Kofferraum, so, setzen uns in dieses Studio, und dann sagt der Typ so, ja, wir machen mal eine kleine Probe. Alles klar, wir machen die Probe, und dann hatten wir das Lied noch gekürzt, es musste nämlich 2 Minuten lang sein. Das heißt, ich bin ja eigentlich direkt mit dem Refrain eingestiegen. Und dann fange ich an zu singen, und ich sehe, wie wirklich allen Leuten beim WDR so der Mund runterfällt. Und ich denke so, oh, jetzt habt ihr das auch gemerkt, schön. Da war es echt so, dann kam dieser Redakteur auf mich zu nach der Probe, meinte so, okay, pass auf, wir haben ein Problem, du kannst ja wirklich nicht singen. Ich sage, ach. Es war auch wirklich richtig peinlich. Ich bin damals auf dem zweiten Platz gelandet in der Abstimmung. Aber tatsächlich gibt es diesen Videomitschnitt noch, aber den habe ich in einem Tresor und ich glaube, diesen Code werde ich niemals preisgeben.
Ja, das ist schade. Also da haben wir trotz aller Mühe, die wir uns gegeben haben, noch Sachen aus dem Internet hochzukramen, haben wir das Ding nicht gefunden.
Nee, das findet ihr nicht.
Was wir aber gefunden haben, ist eine Auseinandersetzung, eine scheinbetrunkene Auseinandersetzung mit einem Hüter des Gesetzes.
Ja. Ja, ich habe mal einen Polizisten mit dem Dildo bedroht.
Ja, aber was war da denn los?
Was war denn da los? da lief es im Übrigen auch bei Stefan Raab. Ja, weil im Endeffekt, ich wollte damals unbedingt so ein Comedy-Video drehen. Das war so die Zeit, wo man bei YouTube kleine Clips drehen sollte. Und ich wollte unbedingt mit diesem Dildo, weil das war damals Teil meiner Bühnenfigur. Ich habe aus einer Zahnbürste, einem Dildo und einem Haargummi immer so eine elektrische Zahnbürste auf der Bühne gebaut, was immer super angekommen ist. Und dann wollte ich mit diesem Dildo eigentlich, das darf ich gar nicht so laut sagen.
Ich habe gerade rüber geschielt. Das Wort Dildo ist sehr oft gefallen bisher. Ne?
Ist aber cool. Selber schuld, ist cool, wenn ihr das Thema ansprecht. Wollte ich, das war so eine Maskottchenparade, die ich auch selber moderiert habe, lustigerweise. Und dann wollte ich die Biene Emma von Borussia Dortmund eigentlich damit pieksen. Aber ey, die hat eigene Sicherheitsleute. Und deswegen hat das nicht funktioniert. Und dann
berechtigterweise offensichtlich.
Offensichtlich. Und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, das halt mit diesem Polizisten irgendwie zu machen, den quasi so ein bisschen zu bedrohen, so mehr oder weniger. Ich darf jetzt wirklich nicht zu viel dazu sagen, so wie das entstanden ist. Auf jeden Fall, war das super lustig, weil wir haben das hochgeladen und es hatte halt innerhalb von einer Woche über 500.000 Klicks, unter anderem in den USA, in Russland und hast du nicht gesehen. Und das ging dann sogar so weit, dass ich in den USA in jeglichen Ranking-Shows irgendwie vertreten war. Also zum Beispiel war ich mal Platz 7 der besoffensten Vollidioten der Welt.
Geil auch, dass es dafür ein Ranking gibt, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, da gibt es ja genauso Ranking-Shows, nur die haben da halt auch so Leute wie Sonja Zietlow, die so Ranking-Shows moderieren. Ja, war eine ziemlich witzige Geschichte damals. Die hätte mich auch fast zu Stefan Raab als Stand-Up-Comedian geführt. Das haben wir dann aber nicht gemacht, weil zu dem Zeitpunkt hätte ich da wahrscheinlich meine Karriere beendet. Dafür war ich nicht einfach...
Ja, der Schritt ist dann schon extrem.
Also ich habe mir das nicht zugetraut und ich wollte tatsächlich da noch nicht alles in den Wind schießen.
Kam da auch relativ viel Kritik auf so ein Ding? Oder?
Nee, eigentlich nicht. Also das heißt, gut, also meine Chefin bei dem Karlsruher Radiosender, die fand das nicht lustig. Nee, das kann man sagen. Die fand das überhaupt nicht witzig. Das ging auch so weit, dass RTL damals sogar bei der Polizeipräsidentin in Karlsruhe irgendwie angeklopft hat und gefragt hat, wie sowas sein kann. Und ich kann heute sagen, das tut mir auch wirklich sehr leid, der Polizist hat damals echt Ärger bekommen. Das war nicht so gut.
Sorry an der Stelle nochmal, falls er uns den hören mag.
Wir sind cool miteinander, okay. Wir haben das geklärt. Das ist auch schon lange her.
Du hast sicherlich auch eine Art, die neben der Platte ein bisschen polarisiert, weil du ja sehr aus dir rausgehst, viel die Fans mitnimmst und so. Bekommst du da oftmals auch negative Kritik oder wird das vielerseits eigentlich positiv wahrgenommen, weil du so pushst?
Vielerseits ja, aber du machst nichts im Leben, ohne dass es jemand scheiße findet. Mhm. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Also du kannst, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der irgendwie auch nur ansatzweise in der Öffentlichkeit steht, den alle toll finden. Das wird es auch niemals geben. Speziell nicht in Zeiten von Social Media. Aber es ist viel, viel weniger, als ich befürchtet habe, ehrlicherweise. Also die meisten sehen das schon sehr positiv. Aber es wird immer Leute geben, die das nicht cool finden oder die mich irgendwie als ach, was weiß ich, was ich da schon alles gehört habe. Aber da muss man ein dickes Fell haben. Weil es bringt am Ende ja nichts. Es bringt denen nichts und es bringt auch mir nichts, mich damit zu befassen, weil das sowieso zumeist keine konstruktive Kritik ist. Und von anderen Vereinen schon dreimal nicht. Also da sind schon Sachen bei mir aufgelaufen, die darf ich hier gar nicht erzählen, weil das den Rahmen sprengen würde. Da sind wir dann wieder beim Thema Dietmar Hopp.
apropos Rahmen sprengen, ich habe gerade unter deinem Pulli dein 49er-Tattoo gesehen.
Ja.
Vielleicht kannst du kurz erwähnen, was es mit der Zahl auf sich hat.
Ja, nix.
Cool. Danke. Nächstes Thema.
Das war früher meine Nummer, das war eigentlich immer meine Rückennummer, weil ich immer so krumme Rückennummern haben wollte und gut fand. Und als ich hier zu den Löwen kam, war es so, dass der damalige Chef, Thorsten Storm, gesagt hat, Junge, tu mir bitte einen Gefallen, such dir irgendeine Nummer aus, die du dir aufs Trikot druckst, weil mein Vorgänger hat immer ein Trikot von Uwe Gensheimer angehabt mit der 3 drauf. Und das kam halt nicht so gut an. Ja. Das finde ich auch nicht gut, dass man halt als Hallensprecher da einen Spieler bevorzugt. Dann habe ich mir die 49 genommen irgendwie und ja, seitdem ich sie bei den Löwen quasi auf dem Trikot habe, hat sie für mich dann doch auch eine Bedeutung, weil es halt so meine Rückennummer ist.
Anderes Tattoo, was vielleicht eine Bedeutung für dich haben könnte, ist, und zwar haben wir da wieder gekramt, du hast mal eine Wette gegen Haudegen verloren.
Ja, Haudegen ist eine ziemlich populäre Band aus Berlin und war ein bisschen doof. Damals, kann man so sagen. Also eigentlich war die Wette anders. Ich hatte die zum Interview, wir wollten wetten, dass ich mir deren Logo auf den Rücken tätowiere, wenn ich die Wette verliere. Und das nahm auf einmal eine ganz komische Wendung an, weil die nämlich auf einmal auf die Idee gekommen waren, man könnte mir ja auch den Hintern tätowieren.
Übrigens, mit diesem Mist nahm eine ganz komische Wendung an. So beginnen viele Geschichten im Mediengeschäft.
Ja, könnte tatsächlich sein, ja. Und dann habe ich mich natürlich vor laufender Kamera, habe ich mir halt gedacht gehabt, naja, jetzt lässt du ja auch nicht. Die hatten damals einen Hit, ein Mann, ein Wort. Habe ich mir gedacht, komm, das ist tatsächlich mal ein Mann, ein Wort. Und habe halt dann gesagt, okay, wir können das machen, aber nur, wenn ihr mir den Hintern tätowiert. Die beiden hatten ja in ihrem Leben noch nie eine Tattoo-Nadel in der Hand. Und von da an wurde die Sache komisch. Ende vom Lied. Ich trage jetzt einen Anker auf dem Hintern, der sehr abenteuerlich aussieht.
Dann sind wir ein bisschen froh, auch dass wir hier einen Podcast machen und kein Live-Fernsehen. Kevin, du hast es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet über dein Tattoo. Du bist dann irgendwann Hallensprecher bei den Rhein-Neckar-Löwen geworden. Das ist jetzt auch nicht der absolut stereotypische Werdegang. Wie kam es dazu?
Ich war damals Hallensprecher bei der BG Karlsruhe. Zweite Basketball-Bundesliga in der Europahalle und da gab es eine Verbindung, eine Sponsorenverbindung. Die PSD Bank war bei beiden Sponsoren, bei beiden Teams als Sponsor unterwegs und es war schon immer so, dass der Bernd Slawitinski, der damals noch Vorstandsvorsitzender bei der, nicht Vorstandsvorsitzender, also das ist der Vorstandsvorsitzende von der PSD Bank, aber er war auch Aufsichtsratsvorsitzender bei den Rhein-Neckar-Löwen zu dem Zeitpunkt. Und der hatte der Löwengeschäftsstelle mal so einen Hinweis gegeben, dass die doch vielleicht mal nach Karlsruhe fahren sollten, weil da so ein Bekloppter rumrennt. So sinngemäß. Und dann wurde ich auch vorgewarnt damals von dem Holger Morlock von der PSD-Bank. Die haben mir dann gesagt, pass auf, am Montag, das war ein Spiel gegen Chemnitz, das weiß ich noch, weil mein Vater nämlich auch zum ersten Mal damals in Karlsruhe dabei gewesen ist. Und da kommen welche von den Rhein-Neckar-Löwen und gucken sich halt an, was du so machst. Und im Endeffekt spielte mir das Spiel eigentlich in die Karten. Es war ein enges Spiel und ich konnte eigentlich, ja, ich habe eigentlich immer schon so agiert, wie ich das heute bei den Löwen auch tue. Und habe dann damals einfach mein Ding durchgezogen und habe dann am Tisch gesessen, bin oder an den Tisch geholt worden von den Rhein-Neckar-Löwen. Dann haben wir uns da kurz unterhalten, ob ich mir das grundsätzlich vorstellen könnte. Es war damals noch relativ schwierig, weil der Medienpartner, der Alte, war ja direkte Konkurrent zu meinem Radiosender und da gab es halt ein paar Dinge, die mussten geklärt werden. Und dann haben wir uns damals darauf geeinigt, dass ich halt einfach mal ein Spiel zum Testen mache. Und das war das Viertelfinal-Rückspiel EHF Cup gegen den SC Magdeburg. Und die Löwen hatten, jetzt muss ich lügen, ich glaube mit sechs, verloren, das Hinspiel in Magdeburg. Also eigentlich eine furchtbar schwierige Aufgabe. Und
da gab es mich noch nicht, deshalb weiß ich das jetzt.
Ja, das war in der GBG-Halle. Das ist halt ganz witzig, weil wir heute Abend auch in die GBG-Halle gehen und gegen Cuenca EHF Cup spielen. Und dann habe ich das halt einfach mal gemacht, einfach mal ausprobiert. Hab dann damals auch so ein Trikot mit meiner Nummer bekommen, was ich sehr cool fand. Und hab dann dieses Spiel gegen Magdeburg gemacht. Es war halt sofort so, ich kam in die Halle und Thorsten Storm kam direkt zu mir, hat mich in dieses Hausmeister-Kabuff geholt und hat gesagt, pass auf, damit wir uns richtig verstehen, du machst alles so, wie du das normalerweise auch machst. Beim Basketball, du kannst hier völlig
hochgehen. Diesmal ist der Sport nur ein anderer.
Er hat mir dann erklärt, weil beim Basketball ist es ja so, wenn du da über die Stränge schlägst, dann gibt's da keine Strafen in erster Linie, sondern dann kommt echt der Schiedsrichter, unterbricht das Spiel und kommt zu dir und erzählt dir, dass du das jetzt nicht mehr machen sollst. Ich bin ja auch damals mal aus der Halle geflogen einmal beim Basketball. Und beim Handball ist das aber ja so nicht. Beim Handball schreibt ja einer auf und nachher gibt's eine Rechnung, so in etwa. Und dann hat er zu mir gesagt, also damit wir uns richtig verstehen, du kannst hier heute machen, was du willst. Alle Strafen, die wir heute kriegen, bezahlen wir. So, und dann habe ich mir halt gedacht, dann gut, wenn er das so sagt, dann mache ich halt so.
Dann wollen wir mal sehen, wie hoch die Rechnung sein kann, ne?
Ja, es war am Ende dann nichts. Also wir haben, glaube ich, nichts bezahlt. Nicht, dass ich wüsste. Und ich habe dann einfach mein Ding irgendwie durchgezogen. Und wir haben das gedreht. Der Rest ist ja quasi Geschichte. Ja. Meine Bezahlung damals war übrigens, dass ich mit Sebastian Grüne, unserem Vertriebschef,
liebe Grüße
an der Stelle. Ich durfte damals dann auf Kosten der Löwen nach Nantes zum Final Four fahren. Hab dann da auch die Mannschaftsaufstellung vorgelesen. Und hab quasi den ersten Titel der Löwen so auch miterlebt, obwohl ich jetzt noch nicht komplett in Amt und Würden mehr oder weniger gewesen bin. Und ja, für mich mein großes Highlight war damals halt, dass Gudmundur Gudmundsson dann in einem Fernsehinterview halt lobende Worte für mich hatte. Mhm.
Ja, sowas kann halt auch gerade in solchen Spielen, wenn du sowieso schon 6 zurückgelegen hast im Hinspiel und dann so einen Push bekommst nochmal aus der Halle und die GBG-Halle ist auch ein bisschen bekannt dafür, dass da eine extrem drückende Atmosphäre ist, die auch die Mannschaft nochmal transportieren kann. Da kann man ja schon Faktor sein eigentlich. Ne?
War mega geil. Und daraufhin, danach ging es eigentlich relativ schnell. Also dann war eigentlich allen Beteiligten klar, okay, wir wollen das irgendwie machen. Mhm. Ich wollte das auch unbedingt machen. Ich habe dann ein Jahr, das war tatsächlich viel zu viel, das sowas werde ich auch nie mehr machen können. Ich habe dann ein Jahr tatsächlich, ich war ja auch im Stadion-Show-Moderator beim Karlsruher SC. Parallel habe ich ja noch die BG Karlsruhe gemacht und die Rhein-Neckar-Löwen. Das ging so weit, dass die BG Karlsruhe sogar ihre Spiele so verlegt hatte, an den Rhein-Neckar-Löwen-Spielplan angelehnt, damit ich alle diese Sachen machen konnte. Das war echt nicht schön. Ich hab zweimal innerhalb von 24 Stunden alle drei gehabt.
Das ist eine heftige Belastung.
War auch. Nicht schön.
Also, nichtsdestotrotz hast du ja irgendwann auch nochmal einen Switch gemacht und man hat dich auch bei der deutschen Handballnationalmannschaft gesehen.
Ja.
Das ist doch nochmal was ganz anderes, oder? Wenn man quasi für die Nation spricht, beziehungsweise auf so einem großen Turnier, als wenn man das für einen Verein gemacht hat?
Absolut, das war dann mein nächster großer Traum. Ich setze mir Ziele halt immer so, dass ich mir dann, Rhein-Neckar-Löwen war für mich dann sofort das Projekt, wo ich gesagt habe, okay, das will ich jetzt erstmal machen und erstmal mich da auch irgendwie eingrooven und so. Und nach so 2-3 Jahren habe ich dann halt mal Olli Rogic angesprochen und habe gesagt, Olli, pass auf, für eine Nationalmannschaft, was müsste ich tun? Was wäre so der Punkt? Weil es gab damals ein Länderspiel in der SAP Arena und Sky, lustigerweise, wunderte sich damals sehr öffentlich bei Twitter, dass ich da nicht Hallensprecher gewesen bin. Ich hatte nie Kontakt zum DHB. Mhm. Aber daraufhin habe ich mir gedacht, na stimmt, wer nicht fragt, kriegt doch keine Antwort. Ich habe mich dann auf Anraten von Olli tatsächlich schriftlich beim DHB beworben. Ich habe das alles Olli geschickt irgendwie, richtig schön einen kleinen Brief aufgesetzt und so und dann hat mich ein halbes Jahr später hat Olli mich angerufen und hat gesagt, pass auf, da ist jetzt im Januar so ein Länderspiel in Ulm, Deutschland gegen Island, Rekordspiel damals von Gudjon Vallo Sigurdsson, weil er da den Rekord für die meisten Tore eingestellt. Ja. Und dann habe ich da halt einfach, also genauso wie bei den Löwen auch, bin halt dann nach Ulm gefahren, hab da einfach mein Ding irgendwie gemacht und hätte niemals erahnt, in 100 Jahren nicht erahnt, dass ich kein Jahr später dann bei der Handball-WM im eigenen Land alle deutschen Spiele machen durfte. Aber das wuchs dann einfach mit der Zeit.
Ja, das Thema sowieso jetzt nochmal aufgebaut, aber Heim-WM, Handball-WM, Lanxess Arena oder SAP Arena?
Boah, das ist super schwer. Eigentlich die SAP Arena. Die SAP Arena, klar, man kann das nicht vergleichen. Man kann das wirklich nicht vergleichen. Weil die SAP Arena, wenn sie halbwegs voll ist, ein enges Spiel, ist das eine brutale Macht. Wir hatten es ja schon darüber, dass auch Mike Machulla das zum Beispiel festgestellt hat. Aber bei der, also die Lanxess Arena zur Handball-WM ist was völlig anderes. Weil du musst dir vorstellen, dass wir hatten ja auch zum Beispiel Spiele so freitagsabends, samstagsabends. Das heißt, die Leute waren angefixt, die waren angetrunken, die hatten irgendwie Bock. Das sind ja auch nochmal, das darf man ja auch nicht vergessen, das sind ja einfach nochmal 7000 Menschen mehr. Das heißt, das ist im Endeffekt nochmal das ist auf die SAP Arena nochmal die Flensburg Arena. wenn du das mal so hochrechnest.
Schönes
das
Bild auch, ja.
Ist unfassbar. Da sind fast 20.000 Leute. Und die sind alle komplett euphorisiert, weil das halt einfach eine WM im eigenen Land. Das hatten wir 12 Jahre irgendwie nicht. Und das sind Szenen gewesen, die werde ich irgendwann als alter Tatterkreis allen möglichen Leuten erzählen, die sie nicht hören wollen. Also das ist für mich, sind das Erlebnisse fürs Leben gewesen. Diese ganzen 3 Wochen, wo ich teilweise mit 39 Fieber das Spiel gegen Kroatien gemacht habe. Und mir die Leute während des Spiels, weil das hatte ja auch Einschaltquoten ohne Ende.
Ja, ja, klar.
Das hatte ja auch ohne Ende Einschaltquoten. Und ich kriegte während des Spiels, WhatsApp-Nachrichten von Leuten so, ey Junge, mach mal langsam. Also du hörst dich nicht gesund an. Und nee, ich hörte mich auch bei weitem nicht gesund an. Ich war auch heilfroh, dann Tag danach war dann erstmal frei.
Ist das, weil du das gerade gesagt hattest mit dem Fieber, ist das so ein Ding, was man irgendwann vergisst? Weil man ja, irgendwann in so einem Tunnel ist?
Du hast Adrenalin ohne Ende. Du bist ja so auf Adrenalin. Das sind unwirkliche Momente. Also es gibt auch Löwenspiele, nach denen kann ich nicht schlafen. Weil es einfach, du hast dich so hoch gepusht, davon erstmal wieder runterzukommen, das ist ja fast wie Drogen nehmen. Das ist ein schwieriger Vergleich, aber ich glaube...
Auch weil wir alle nicht wissen, wie Drogen nehmen.
Ja, ist. Natürlich nicht, aber darum geht's in dem Fall ja nicht. Sondern es ist halt einfach, dann wieder runterzukommen von... Das ist ja schon nicht so ganz einfach. Du bist voll gepumpt mit Adrenalin. Also früher war es ja so bei den Rhein-Neckar-Löwen, da hattest du pro Jahr 5-6 Spiele. Nach denen hattest du einen Puls von 298. Dieses Jahr waren es schon 15. Aber ist ein anderes Thema.
Letzter Punkt aus der Kategorie, und zwar Top 3 Löwenspiele in der SAP-Arena.
Oh ja, ja gut, top. Also soll ich hinten anfangen? Platz 3 war...
Kannst du auch vorne anfangen, aber dann ist die Dramaturgie...
Nein, ist ja Dramaturgie falsch. Das hast du mich so gelobt für meine Lady Gaga-Dramaturgie. Platz 3, ganz klar. Für mich eines der bedeutendsten Spiele war ein Rückspiel in der Champions League, und zwar gegen Kielce. Und die Geschichte war folgendermaßen: Im Hinspiel hatte Dusche Bajew, der Trainer von Kielce, hatte unserem Trainer Gudmundur Gudmundsson vor laufender Kamera in die Eier gehauen. Das hört sich jetzt erstmal voll kindisch an, aber es ist ein Fakt gewesen. Eurosport hatte das ja sogar bildlich drauf. Und die EHF hatte sich damals geweigert, Dusche Bajew zu bestrafen dafür. Der ist wirklich, die haben sich oben die Hand und er hat ihm unten so richtig... Also das war richtig asozial, und im Endeffekt konnten wir Dusche Bajew dankbar sein, weil der hat uns die Arena voll gemacht. Wir hatten dann irgendwie, ich glaube, 9.000 oder 10.000 Zuschauer, was ja bei der Champions League bei uns nicht alltäglich gewesen ist. Und es herrschte eine Stimmung. Zum ersten Mal in meinem Leben als Löwener Hallensprecher habe ich erlebt, dass eine SAP-Arena schon vor dem Anpfiff einen Menschen so niedergepfiffen hat, nämlich den Dusche Bajew. Und ja, auch da, wir haben das Ding gewonnen, sind in die nächste Runde eingezogen und hatten dann auch ein überragendes Spiel gegen Barcelona. Da haben wir nämlich zu Hause mit 8 gewonnen. Leider auswärts mit 8 verloren und dann trotzdem ausgeschieden. Das ist Platz 3. Platz 2, das letzte Kielspiel. Weil's einfach, also ich hatte noch kein Spiel mit den Löwen erlebt, wo wir wirklich einen so großen Rückstand gedreht haben gegen so eine Spitzenmannschaft. Für alle die nicht mit dabei waren, wir lagen in der ersten Halbzeit mit 8 Toren gegen den THW Kiel hinten und haben das Ding am Ende mit dem letzten Wurf gewonnen. Unfassbare Stimmung, einfach weil man es nicht erwartet hat. Top 1, ganz klar, ich glaube, frag 100 Löwenfans und 99 sagen dir, dieses Spiel in der eigenen Halle gegen den THW Kiel deutscher Meister zu werden, an einem Abend, wo das niemals jemand erwartet hätte. Wir haben Regiesitzung, und nach der Regiesitzung sagt die Simone, die da ganz oft in der Regie sitzt, sagt, ach übrigens, wir können heute auch deutscher Meister werden. Und ich schwöre dir, alle haben gelacht. 10 Leute sitzen in der Regie
zum Lachen. Das ging uns ähnlich da.
Alle haben gelacht. Und dann war so, ja, okay, alles klar. Göppingen spielt zeitgleich gegen Flensburg. Dann haben wir ja auch noch, was ja eigentlich auch undenkbar war. Wir haben ja dieses Spiel die letzten Sekunden von diesem Göppingen-Flensburg-Spiel auf dem Würfel gezeigt. Also viel mehr kann man eigentlich seine eigenen Spieler nicht nervös machen. Aber irgendwie, ich hatte das an den Blicken der Kiel-Spieler damals schon gemerkt, die guckten hoch, dann war Schluss und die wussten, okay, die können jetzt deutscher Meister werden. Und ich habe es damals an den Gesichtern von Wiecek und Co. gesehen, die wussten, die überrollen uns jetzt wie ein LKW. Und so kam es dann ja auch. Also ein Rausch, wirklich wie noch nie erlebt. Ja, wir haben die aus der Halle geschossen. Ich glaube, die wussten nicht mehr, wo links und wo rechts war. Bestes Spiel ever. Absolut.
Hätte ich auch vorher Geld drauf gewettet, muss ich sagen.
Das ist ja nachvollziehbar auch.
Dann vielen Dank für das Ranking. Damit gehen wir in die letzte, aber in deine Lieblingskategorie, und zwar Löwen fragen Löwen.
Yay!
Löwen fragen Löwen.
Unsere letzte Kategorie in unserem Podcast heißt Löwen fragen Löwen. Und ohne großes Brimborium gehen wir direkt in die erste Frage rein, und die kommt von niemand Geringerem als Yannick Kohlbacher. Ich spiele sie dir gerade einmal hier ab.
Lieber Kevin, du bist ja jetzt bereits schon einige Jahre bei den Rhein-Neckar-Löwen. Was begeistert dich an den Rhein-Neckar-Löwen? Warum bist du schon so lange hier? Was macht dir daran Spaß? Und warum möchtest du vielleicht auch in Zukunft mit uns zusammenarbeiten? Würde mich mal interessieren, du gibst ja in der Halle immer Vollgas. Viele Grüße, Kohli.
So eine seriöse Frage hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Alles.
Wir haben zweimal hingehört, ob er das
ist eine gute Frage, aber das kann man nicht differenziert beantworten. Es ist tatsächlich alles. Es ist einfach, es ist eine Familie. Die Rhein-Neckar-Löwen haben einfach tolle, treue, euphorisierte Fans. Wir haben fast immer eine volle Arena, wenn man sich das mal überlegt, was wir mittlerweile für einen Zuschauerschnitt haben. Das war damals nicht so, als ich angefangen habe. Da war die Welt noch eine andere. Klar, da liegen jetzt zwei Meisterschaften dazwischen. Es ist auch ein großer Teil, auch die Wertschätzung, die mir der Rhein-Neckar-Löwen in jeglicher Person entgegenbringen. Also, dass es die Spieler sind, die mir doch das Gefühl geben, ey, pass mal auf, du bist ja auch wichtig wir brauchen dich auch so ein bisschen. Auch das, was wir eingangs hatten, dass ich halt auch das Privileg haben darf, auch mit einigen Spielern mal über Themen zu sprechen, womit die wahrscheinlich jetzt so in der Öffentlichkeit nicht sprechen würden. Auch Freunde gefunden zu haben. Yannick Kohlbacher zähle ich heute schon auch mit zu meinen engsten Freunden. Das ist halt einfach, es hat sich einfach auch so entwickelt. Aber auch diese ganzen anderen Wertschätzungen, die mir die Löwen in all den Jahren entgegengebracht haben, ist einfach was ganz Besonderes. Das kann man mit Worten schlecht beschreiben, und es wäre auch zu viel, um es jetzt irgendwie aufzulisten. Aber ich habe mich bei den Löwen immer wohl gefühlt. Auch euch in der Geschäftsstelle liebe ich ja eigentlich durchgehend alle. Ja, ist so. Ist so, aber ich meine, das merkt ihr ja auch selber. Es ist halt einfach, ja, guck mal, da kommt ein Herz.
Show some hearts.
Also eigentlich das, und natürlich aber auch, klar, der sportliche Erfolg, den wir in all den Jahren gehabt haben. Also, dass ich mal als Schalke-Fan eine Meisterschale in der Hand habe, das hätte mir ja auch keiner geglaubt.
Besser kann man es eigentlich nicht zusammenfassen. Obwohl du gesagt hast, das lässt sich mit Worten nicht beschreiben, hast du es ganz gut getroffen. Und dann gehen wir direkt zur Frage Nummer 2, und die kommt von Tim Ganz.
Servus, lieber Kevin, hier ist der Tim. Eine kurze Frage, und zwar, wenn du wählen müsstest, auf was würdest du lieber verzichten? Fußball mit mir, Jerry und Kohli vor dem Spiel oder Haribo von den Fans? Ich weiß, sehr, sehr schwierige Frage, aber ich hoffe, ich bekomme eine schöne Antwort. Viel Spaß noch und schöne Grüße. Ciao.
Also erstmal ist auch so ein Teil, ne? Also, dass ich mit den Jungs Fußball spielen darf, ist ja auch nicht alltäglich eigentlich. Ist damals halt mal entstanden, weil die bei einem Champions-League-Spiel in Frankfurt keine Leute zum Kicken hatten. Und dann halt Hendrik Pekler damals meinte, weißt du, mit dir, hast du nicht Bock hier, komm, kick doch mal mit eine Runde. Und seitdem kicke ich ja eigentlich vor jedem Spiel mit. Haribo tut meiner Figur nicht gut. Fußballspielen dagegen dann doch ein bisschen. er hat gefragt, auf was ich als erstes verzichten würde. Boah, das ist echt schwer, weil wahrscheinlich dann die Fans sagen wahrscheinlich, boah, wir haben dem immer Haribo geschenkt. Mir macht beides unheimlich viel Spaß. Und ich
kann für mich immer
eine große Ehre, dass ich immer so viel Haribo geschenkt bekomme, weil die Leute denken an mich und da freue ich mich drüber. Ich sage jetzt einfach mal, ich muss mich ja entscheiden, deswegen würde ich sagen, ich könnte, glaube ich, eher darauf verzichten, dass ich vor dem Spiel Fußball spiele. Ja, irgendeinem muss man dann da irgendwie.
Ist ja so. Gut, man kann ja halt auch außerhalb der SAP Arena Haribo haben, ne?
Haribo, ich habe ja, wir strahlen sind, ist ja verloren gegangen, aber Mess Mensa ist ja auch so ein Haribo-Typ. Der ist ja auch so viel Haribo-Gummibärchen, da habe ich dann ja festgestellt, deswegen gab es ja da auch schon wieder Haribos.
Willst du kurz auf deine Lieblingssorte eingehen?
Nee, die Gummibärchen. Oder nee, die Happy Cherries heißen die. Die sind cool, das sind so kleine Kirschen. Ja, okay.
Liebe Fans, Happy Cherry, ne?
Ich mag aber auch sehr gerne M&Ms. Also das mal kurz mal parallel so gesagt. Also ist ja, manchmal ist ja schon hart. So nach, also es gab ja Spiele, da, ich habe zu Hause nachgewogen, da hatte ich 4 Kilo Haribo mit nach Hause gebracht.
Nein.
Mhm. Das ist schon echt heftig. Das ging ja sogar so weit, dass Haribo Deutschland hat ja meinem Management eine Kiste geschickt mit Gummibärchen und haben sich bedankt, dass ich so viel Werbung für sie mache.
An der Stelle, wir haben keine Produktplatzierung oder sowas.
Nee.
Es gibt auch ganz viele andere tolle Leckereien.
Doch, wieso? Auf dieser Welt. In diesem Podcast wird doch oben links angezeigt. Unterstützt durch Produktplatzierung. Das steht doch hier. Ja. Ich hoffe, es ist eine schöne Antwort für Tim Ganz.
Da wird er zufrieden sein, denke ich. Und als nächstes haben wir noch ein paar Social-Media-Fragen traditionell mitgebracht. Und zwar kommt die erste von max.budde von Instagram. Und der möchte von dir wissen, welche Bedeutung deine Tattoos haben. Also ich würde an der Stelle vielleicht sagen, die dir am wichtigsten sind, weil du bist ja ziemlich betackert.
Sie haben alle, danke, das hast du schön ausgedrückt. Sie haben alle eine Bedeutung. Es gibt kein Tattoo, vielleicht noch mein allererstes, aber es hat auch eine Bedeutung. Mein allererstes Tattoo war ein chinesisches Zeichen auf dem Rücken quasi. Aber ich glaube, das lasse ich jetzt immer mal überstechen irgendwie, weil das war... Das war nichts. Das war, nee, vor allen Dingen auch der Tätowierer war 3 Wochen, nachdem er mich tätowiert hat, im Fernsehen, weil er irgendjemandem den Kopf von Michael Wendler gestochen hat. Dann war ich mit dem Thema war ich mit ihm durch.
Da bist du mit einem blauen Auge davon gekommen.
Ja, ne? Schon, ja. Nee, ich habe im Endeffekt kann ich sagen, dass ich mein Leben auf der Haut trage. Und immer wenn irgendwelche Dinge für mich von Bedeutung sind, kommt auch wieder eins dazu. Alles hat irgendeine Bedeutung und da kann ich auch zu jedem was erzählen. Also wenn jemand auf mich zukommt bei einem Löwenspiel und sagt, was hat das Tattoo für eine Bedeutung, dann erzähle ich das auch gerne, aber du hast recht. Ich glaube, ich trage 30 Tattoos oder so auf dem Körper. Das
trägst du 1000 Tattoos auf
so weit. Also ich kann nur sagen, ich habe ein besonderes Tattoo, das kann ich jetzt hier mal sagen. Und zwar trage ich eine Liedzeile aus diesem Lied, ein Mann, ein Wort, auf meinem Fuß. Und das ist ein Gemeinschaftstattoo mit Corny. Corny ist einer meiner allerbesten Freunde. Der hat das auch auf dem Fuß. Und das ist ein Tattoo, das mir sehr, sehr viel bedeutet zum Beispiel.
Ist es nur die Zeile oder ist es...
Nee, es ist eine Liedzeile, alleine stark, zusammen und schlagbar.
Cool.
Und ich kann auch dazu sagen, Fuß tut höllisch weh.
Dann gehen wir das mal so als Lebensempfehlung weiter. Unsere nächste Frage haben wir im Prinzip schon beantwortet, nämlich was ist deine Lieblingssorte? Haribo kam von Kevin49-Fan, auch von Instagram. Wollen
ja,
wir es mal wiederholen?
Happy Cherry. Und die sauren Gummibärchen sind auch cool. Haken die bringt dran. Der Sven, unser DJ, immer mit.
Da wird so eine kleine Sekte drum gebaut. Alle Sachen, die mit in die SAP-Arena genommen werden. Frage Nummer 3. Um das kurz abzuhaken an der Stelle. Der Name heißt Huch en Sohn. Ich bewusst spreche ich das so aus, ja, weil okay. es kann auch schlechter klingen. Wie kriegt man ein Fell?
Das könnte sowas sein, wie, weißt du, bei so einer Geburt. Und dann hat der Arzt, Huch, ein Sohn.
Sie kriegen eine Tochter.
So hat er das bestimmt auch gemeint. Huch, doch nicht. Ein Sohn. So.
Ja, also da muss ja jeder selber wissen, wie er öffentlich wahrgenommen
wird. Was war die Frage?
Die Frage war, wie kriegt man ein Fell, das dick genug ist, um das ständige Mobbing von Koli zu ertragen?
Deswegen habe ich ja gesagt, ich habe mich schon gewundert, was das für eine nette Frage war. Ich weiß ja, dass der Mann mir nichts Böses will. Ich bin halt nur mal jemand, der ständig schwankendes Gewicht hat. Ich esse einfach viel zu gerne. Ich liebe Essen und deswegen ist das okay. Also er darf das. Er darf das wirklich. Ich glaube, er möchte mich damit auch ein bisschen motivieren, dass ich den Hintern hochbekomme. Weil, also es ist schon ein bisschen freaky. Ich hab bei mir im Haus tatsächlich ein Fitnessstudio im Keller. Und, also ich glaube, es ist noch da. Ich weiß.
Das schon seit einem Jahr nicht mehr nach.
Ich war schon länger nicht mehr unten.
Okay, dann lassen wir das so stehen. Also es ist lieb gemeint und...
Der meint das nicht böse. Das ist völlig okay. Wenn das einer darf, dann ist das Yannick Kohlbacher.
Es ist auch ein Smiley dahinter. Also ich denke, die Frage ist nicht 100%.
Also er kriegt von mir ja auch schon mal hier und da. Aber ich halte mich da mal ein bisschen mit zurück, weil der hält nicht so viel aus. Deswegen will er auch nicht,
dass er schlecht spielt. Würde jetzt der ein oder andere Gegenspieler vielleicht nicht unterschreiben.
Ich will ja nicht, dass er schlecht spielt, nur weil ich ihn vorher mental irgendwie voll auf den Boden gemetzelt habe.
Nächste Frage. Benny Will 16... ebenfalls über Instagram fragt, welchen Namen kann man am besten schreien?
Ui. Appelgren, Gensheimer. Aber das Uwe, check. Ja, ist ja, damals, kurz bevor er ging, kam eine Reporterin vom SWR, die sich von mir nur das Uwe hat einsprechen lassen. Und ich war sehr froh, dass ich es halt bei der Nationalmannschaft noch weiterhin machen durfte, obwohl er nicht mehr bei uns spielte, und bin jetzt auch sehr froh, dass er wieder da ist. Das ist mittlerweile natürlich schon, ja, aber ansonsten Senior Gedeon ist für mich auch immer was ganz Besonderes, macht mir auch immer sehr viel Spaß, weil ich mich auch über jedes seiner Tore besonders freue. Und ich glaube, ich könnte dir mehr über Leute sagen, bei denen das nicht so gut funktioniert hat.
Wer ist so ein ganz schwieriger Fall?
Bogdan Radivojević war ein ganz schwieriger Fall.
Obwohl, der ging dir jetzt ganz gut von den Lippen eigentlich.
Ja, so, nee, ne? Aber da haben ja auch die Fans nie so wirklich. Das ging ja sogar so weit, dass er mal zu mir kam und sagte, ey Kevin, können wir das nicht mal umdrehen? Du schreist Radivojević und die Fans sollen Bock dann rufen. So weit war das schon irgendwie. Was ich auch mal cool fand, weil es so ein bisschen durch die Halle gepeitscht war Dürre. Fand ich auch immer ganz geil, wenn die Fans das gerufen haben.
Wobei, da war es ja sogar der komplette Name.
Kim Ektor Dürre. Ja, da hat er Wert drauf gelegt. Ich habe mich jetzt mit unserem Neuzugang, Örn Gislason unterhalten.
Wenn du ein Bonbon haben möchtest, sag Bescheid.
Welches seiner Vorname der richtige ist. Und er sagt, ja, sag einfach Irmich. So, und Kim Ekdal Dürrier hat immer gesagt, ich heiße Kim Ekdal Dürrier. Deshalb Kim Ekdal und nicht nur Kim.
Dann sei es ihm gegönnt. Wir kommen zur nächsten Frage. Die, okay, jetzt wird es schwierig. Kommt von XOJudy89 über Instagram. Was war das Peinlichste, das dir je in der SAP-Arena passiert ist?
Mir sind schon viele Dinge passiert in der SAP-Arena.
Ich meine, wenn man einmal pro Spieltag auf den Arsch geschossen bekommt, wäre schon wieder bei.
Ja, besser da als auf den Kopf, ne? Ich habe mir mal was richtig Peinliches geleistet, aber frag mich nie mehr, was es war. Da hat die ganze Arena gelacht. Da habe ich mich auch entschuldigen müssen. Ich weiß es nicht mehr, tatsächlich. Aber das war ziemlich peinlich. Also ganz oft ist natürlich so Kleinigkeiten irgendwie, wenn du so sagst, irgendwas wie, ja, 7 Meter, und dann ist es gar kein 7 Meter. Man muss sich dann irgendwie entschuldigen dafür. So Dinger passieren eigentlich, aber ich wüsste jetzt nicht. Also da war eins, aber ich weiß es nicht.
Vielleicht auch so ein Namensthema immer, wenn man das ganze Spiel über einen Namen falsch ausspricht.
Na nee, das ist ja meist eben nur von den Gästen. Also es ist nicht böse gemeint, aber fragt ja kein Mensch nach. Nee, aber das ist mir schon immer relativ wichtig. Also bei der WM haben wir so einen Trick gehabt, haben wir uns die ganzen Mannschaftsaufstellungen immer in so eine Tondatei einsprechen lassen und haben es dann versucht zu imitieren quasi. Nee, ich meine, ich habe irgendwas gesagt und das war verkehrt. Und dann haben mich alle übel ausgelacht. Aber ich weiß es nicht mehr. Tut mir wirklich leid. Würde ich euch gerne erzählen. Aber ansonsten ist mir jetzt in den 7 Jahren jetzt eigentlich noch nicht. Doch einmal habe ich den Sportdirektor damals von Magdeburg, den habe ich falsch vorgestellt. Da hat er sich drüber aufgeregt, noch in der Pressekonferenz. Aber er war dann auch nicht mehr lange da. War dann also auch egal.
Dann ist auch wurscht.
Wurscht.
Nächste Frage von Oberschwester Lana. Oh. Kam über Instagram. Und zwar lautet die, wenn du dich entscheiden müsstest, Hallensprecher bei den Löwen bleiben oder Stadionsprecher bei Schalke werden, was würdest du tun? Die geht noch tiefer als die Frage von Tim eben.
Also, Boah, schwer. Das ist super. Boah, die ist fies. Die ist sehr, sehr fies. Also ich trage den Mythos vom Schalker Markt, die komplette Strophe auf dem Rücken. Ich befürchte wirklich, nein. Wenn das wäre, glaube ich, das einzige Szenario, bei dem sich die Rhein-Neckar-Löwen tatsächlich Gedanken machen müssten, wenn der FC Schalke 04 mich dafür anfragen würde. Also, ich meine jetzt mal ehrlich, das ist ja auch ein Club, wo du das, da sagt man nicht nein. Aber dadurch, dass das ja nie passieren wird, wo ich mal fest von ausgehe, glaube ich nicht, dass das mal Thema sein wird. Aber ich befürchte, da würde mir Schalke noch mal näher liegen, so, weil das halt einfach, mein Papa hat mich damals schon mit ins Parkstadion genommen, da war ich vielleicht 4, 5 Jahre alt oder was. Also das ist halt einfach, das ist bei uns im Pott was Besonderes, das ist eine Religion, das ist nicht einfach so irgendwie, aber wer weiß, vielleicht dadurch, dass wir ja sowieso so bescheuerte Spieltage in der Handball-Bundesliga haben, mit Donnerstags und Sonntags, vielleicht würde ja auch beides funktionieren. Ist das okay? Kann man das so gelten lassen?
Ja, das finde ich das Ziel.
Okay, das ist jetzt die diplomatische Antwort. Ich würde beides machen.
Falls jemand vom FC Schalke zuhört, nein. Nein, der bleibt. Der bleibt hier.
Ja, das wäre tatsächlich das einzige Szenario, wo ich, glaube ich, ins Nachdenken kommen würde. Ja, ist so.
Dann war die Frage sehr treffend. Das war allerdings auch schon unsere letzte Frage. Und damit bist du quasi kurz vor der Entlassung hier bei unserem Podcast. Das hat mir tierisch viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Ich finde auch, dass du das gut gemacht hast.
Ja, danke
schön. War spannend, mal auf der anderen Seite zu sitzen.
Ja, ihr habt noch nicht auf der anderen Seite gesessen, deshalb...
Ja, ich aber. Ja, jetzt mal. Das ist... Vielleicht bist du auch mal Gast bei uns. Also ich finde, du hast das sehr gut gemacht.
Nichtsdestotrotz, vielen lieben Dank an alle, die sich die Folge angehört haben und auch noch anhören werden, wenn sie denn weiterempfohlen wird. An Eltern, an Kollegen, an Freunde, an Leute im Oberrang. Und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, unseren Podcast fleißig teilt und uns auch sonst auf den Social-Media-Kanälen folgt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder oder wir sehen uns in der Halle, unter anderem mit Kevin. Und
macht's gut.
Macht's
bis
gut.
Bald.
Ciao. Das war ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.